Musiknachmittag im Domradio und Purple Schulz ist mein Gast. 40 Jahre steht er auf der Bühne, 30 Jahre nach seinem größten Hit Sehnsucht. 15 Jahre nach seinem letzten Studioalbum kommt Purple zurück mit einer neuen Single, Ich hab Feuer gemacht, und dem Album So und nicht anders. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Die neue Single ist bester Purple Schulz Pop mit gutem Text und kommt in einem leichten Afro-Sound gewandt daher.
Ja,
aber wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, wie sind wir da drauf gekommen? Wenn ich jetzt sage, sind wir da drauf gekommen, meine ich damit meine Frau und mich, weil das ist eigentlich ein Stück, was eine Idee war von ihr.
Habe ich mir gedacht. Ich habe gelesen, ihr sitzt am Küchentisch und arbeitet an den Songs zusammen.
Ja, ein Großteil der Songs vom neuen Album ist so entstanden. Ja, wir hatten einfach gedacht, da hinten muss nochmal richtig die Post abgehen. Also es hat was ganz Archaisches. Also es ist, ich will noch nicht unbedingt sagen afromäßig, weil es ist einfach dieses Archaische mit den ganzen Rhythmusinstrumenten, den Trommeln und diesen riesigen großen Chören, die was Afrikanisches natürlich haben.
Kehren wir vielleicht nochmal zu eurem Küchentisch zurück kurz. Wie müssen wir uns das vorstellen, wie ihr da sitzt, tagsüber oder abends mehr?
Aber wir fangen meistens erst abends an. Es ist oft 9 oder 10 abends, bis wir dann anfangen. Weil wir haben natürlich beide tagsüber auch noch zu tun. Ja, und dann
Tee,
sitzen.
Tee, Wein, Bier?
Noch, bei mir ist es meistens ein Bier, bei meiner Frau ein Wein. Aber manchmal sind es auch Abende, da haben wir nur Wasser. Und
sitzt ihr dann vorm Rechner oder schreibt ihr von Hand?
Nein, wir haben ganz viele Zettel und wir haben Zeitungen da liegen und wir schreiben von Hand.
Ist erst die Musik da oder der Text, die Idee?
Bei mir ist es so, dass zuerst die Musik da ist. Und die Musik hat immer eine gewisse Grundstimmung. Jedes Stück ist anders. Ich meine, wir haben ja auch ganz viele unterschiedliche Stücke auf diesem Album von der Musik her. Und jedes Stück impliziert irgendwie eine andere Atmosphäre, Stimmung, Geschichte. Ja, und wenn man das so hört, dann kommen die Worte irgendwie auf einen zu und dann kommen auch die Geschichten irgendwie gleich damit. Aber ich muss sagen, dass wir uns bei diesem Album irrsinnig viele Gedanken gemacht haben um die Texte. Wir haben lange, lange an diesem legendären Küchentisch gesessen. Und das ging oft bis 2 Uhr, bis 3 Uhr morgens. Und dann bin ich auch noch runtergegangen ins Studio und habe das mal probeweise gesungen. Weil man beim Schreiben merkt man nicht direkt, ob dieser Text auch ein guter Songtext ist. Also ein lustiges Gedicht kann er durchaus sein, aber in Verbindung mit dem Song vielleicht überhaupt nicht funktionieren. Und das ist das Schöne, wenn das Studio unten ist. Dann weiß man gleich Bescheid, dass man wieder von vorne anfangen darf.
Dein kleine Weltstudio im Haus,
ja.
So heißt es. Als ich den Song über die Säuglingsstation im Krankenhaus gehört habe, da schlummern sie und in ihnen schlummert eine Menge Potenzial und Kreativität. Da habe ich schon direkt gedacht, vielleicht ist das die Idee von deiner Frau gewesen.
Ja, am Ende ist so ein Text immer das, was wir beide draus machen. Und wir ergänzen uns unheimlich gut. Und das liegt doch daran, dass wir 26 Jahre zusammen sind. Und da weiß man eigentlich genau, wie der andere fühlt und denkt. Ne? Ja, dieses ganze Album beginnt ja auf dieser Säuglingsstation. Und es endet auf dem Sterbebett. Und dazwischen haben wir wirklich 14 Geschichten reingepackt. Die Geschichten sind für Erwachsene. Es gibt dieses schöne Zitat von Jorge Bucay, das wir auch dem Album vorausgestellt haben. Da heißt es, Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Und das war für uns eigentlich so ein Leitmotiv für dieses Album, weil wir wollten wirklich 14 Geschichten für Erwachsene erzählen, die was mit deren Leben zu tun haben.
Kein Fast Food, die Comeback-Single von Purple Schulz. Ich hab Feuer gemacht. Purple Schulz ist wieder da. Das erste Album nach 15 Jahren Pause heißt So und nicht anders. Und aufgenommen hast du das mit einer ganz neuen Band.
Am Schlagzeug sitzt Bert Smark, der schon seit 87 mit mir trommelt. Am Bass ist Paul Harriman und an der Gitarre steht Schrader. Ich habe mich ja letztes Jahr im November von Josef Pieck nach 33 Jahren getrennt. Das war keine leichte Trennung. Ist klar, nach so langer Zeit gibt es keine leichten Trennungen.
Ihr habt alles zusammen gemacht in diesen 33 Jahren?
Ja, so gut sicherlich. Wir haben zusammen komponiert, getextet habe ich. Und wir haben halt wahnsinnig viele Shows gespielt zusammen. Und das war auch eine tolle Zeit. Aber irgendwann kann so eine Beziehung an einen Punkt kommen, wo man sich einfach dann, wo man das Gefühl hat, zusammen kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Und dann stand für mich diese Trennung irgendwie auch an. Und ich denke mal, das war auch die Initialzündung dafür, dass auf einmal so viele Stücke entstanden sind in meinem Kopf.
Da kam was Neues, es war ein Neubeginn.
Ja, ja.
Mhm. Heinz-Rudolf Kunze zum Beispiel ist zu Gast als Sänger auf dem neuen Album. Wer dich kennt, weiß, ihr macht schon seit einigen Jahren gemeinsame Sachen.
Ne? Ja, wir haben... Wir hatten ein Projekt, der Josef und ich, das hieß Gemeinsame Sache, und da haben wir ganz viele Kollegen eingeladen und sind ohne Proben mit denen auf die Bühne gegangen. Ich habe mit Josef nur die Stücke vorbereitet und dann den Soundcheck mit unserem Gast jeweils gemacht, und dann ging es abends lustig auf die Bühne. Es waren sehr lustige Konzerte. Dabei war P. Werner, Ulla Meinecke, Stoppock, Tommy Engel, um jetzt nur mal ein paar zu nennen. Und Heinz-Rudolf Kunze war auch dabei, und dann passierte was ganz... Unerwartetes, weil eigentlich waren das Veranstaltungen, die nur für einen Abend geplant waren. Und im Heinz-Rudolf hat es so einen Spaß gemacht, dass daraus im Endeffekt so circa 160 Konzerte über 4 Jahre wurden.
Boah, ne? 2007 bis 10, ne?
Ja, das war das längste Programm, was Heinz jemals in seinem Leben gespielt hat.
Dann hören wir es jetzt auch.
Ja, uns kann nichts passieren.
Pöppel Schulz ist mein Gast, wir sprechen mehr, gleich. Musiknachmittag im Domradio, und Purple Schulz ist da mit dem neuen Album So und nicht anders unterm Arm. Und ein Stück ist drauf, das heißt Der letzte Koffer. Haben Sie sich schon mal gefragt, was Sie am Ende Ihres Lebens in den letzten Koffer packen würden? Was ist bei dir drin, Purple?
In meinem Koffer, und ich muss dazu sagen, diese Frage hat ja Fritz Roth gestellt, mein Freund und der Bestatter Fritz Roth hier aus Bergisch Gladbach. Der hat diese Frage 100 Leuten gestellt, ein Koffer für die letzte Reise, was würdest du reinpacken? Und dann haben 100 Leute vom Metzger bis zum Kabarettisten so einen leeren Koffer geschickt bekommen und haben den dann gefüllt. Oder auch nicht. Was bei allen der Fall war, alle hatten diesen Koffer über Wochen bei sich in der Diele stehen, und wirklich so 2 Tage vor Abgabetermin wurde dieser Koffer erst bearbeitet. Von den Teilnehmern.
Das sagt ja auch was aus.
Ne? Das sagt was aus, weil das ist ein Thema, da will man sich erstmal so gar nicht mit befassen.
Jetzt bin ich gespannt, was bei dir drin war.
Bei mir war eigentlich nur ein Gedicht und eine kleine Maus drin. Das war dann so, dass diese 100 Koffer in eine Ausstellung kamen. Ja, dort konnte man die dann sehen und war wirklich überwältigt davon, wie vielfältig das ist und wie die Menschen an diese Aufgabe rangegangen sind. Eigentlich war diese Ausstellung nur gedacht in der Trauerakademie von Fritz Roth in Bergisch Gladbach. Jetzt ist das eine Wanderausstellung geworden, und sie ist durch ganz Deutschland unterwegs, und jetzt im November eröffnet sie in der Berliner Gedächtniskirche, was uns alle natürlich wahnsinnig stolz macht.
Die kleine Maus war keine lebendige, hoffe ich.
Nein, die kleine Maus war keine lebendige. Der letzte Koffer, dieses Stück, was jetzt so auf dem Album drauf ist, das ist natürlich zum einen durch meine Freundschaft mit Fritz Roth entstanden. Zum anderen aber auch durch die Tatsache, dass ich in den letzten 10 Jahren sowohl meine Eltern als auch meinen Schwiegervater auf ihrem letzten Weg begleitet habe. Und das verändert einen. Man guckt danach wirklich mit anderen Augen aufs Leben. Und in dem Stück geht es darum, wie wollen wir sterben? Und um nichts anderes. Und das ist eigentlich so, ja, auch so ein Appell, dass man wirklich die Sterbekultur auch mal ganz anders angehen sollte. Und man sollte sich wirklich bewusst damit auseinandersetzen. Und nicht erst dann, wenn es zu spät ist.
Und wenn du einen Koffer für die letzte Reise packst, dann gibt es für dich ein Leben nach dem Tod.
Für mich ist das, glaube ich, schon so, dass wir in irgendeiner Form von Energie weiter da sind. Ich glaube auch manchmal an sowas wie Schutzengel. Meine Frau spricht oft mit ihrem Vater, und der gibt dir dann irgendwie dann doch nochmal einen Tipp für das eine oder andere Problem. Und ich glaube, dass es eine Existenz über diese körperliche, stoffliche Existenz hinaus gibt.
Was war es für ein Gedicht?
Das war ein Gedicht von mir an meine Frau.
Purple Schulz, Der letzte Koffer aus dem neuen Album. Es ist jetzt mehr als 30 Jahre her, da spielte in unserer Schule eine Band namens D'accord. Und die fanden wir stark, wie man damals sagte. Den Sänger kennen Sie, mein Gast Purple Schulz.
Yeah.
War doch bestimmt eine aufregende Zeit, mit der ersten Band zu touren damals, oder?
Das war toll. Ich war damals 16 Jahre alt bei meinem ersten Konzert. Das war 1973 hier in Köln im Jugendzentrum Magada in Junkersdorf. Und das Schöne an dem Konzert war, dass gleich bei diesem allerersten Konzert meines Lebens der Strom ausfiel. Und eine Situation, die noch einige Male auftaucht später.
Aber da hast du Übung schon.
Man lernt aus solchen Dingen, kann man nur lernen. Das darf man natürlich nicht verunsichern. Und das war natürlich eine ganz verrückte Musik, die wir damals gemacht haben. Wir haben eigentlich nie Sachen nachgespielt, wie viele andere das ja machen, sondern wir haben unsere Vorbilder gleich ganz hoch angesiedelt. Das waren so Art- und Prog-Rock-Gruppen aus den frühen 70ern, wie die frühen Genesis oder Yes, Gentle Giant, King Crimson. Das war natürlich eine verdammt hohe Messlatte und ich glaube, wir sind da auch hier und da kläglich dran gescheitert. Vor allen Dingen auch, was unsere englischen, pseudo-englischen Texte anbelangt.
Hörst du die alten Aufnahmen von D'accord noch manchmal an?
Ich kann die alten Aufnahmen von D'accord nicht hören, weil ich habe keinen Kassettenrekorder mehr.
Ein Jammer. Ein Jammer, da müssen wir nachhelfen. Und dann wurde der Song Ich baue dir ein Schloss, das Projekt des Neue Heimat, überraschend so ein Erfolg, dass alle dachten, jetzt muss eine Band her. Denn die Musiker, die den Song im Studio eingespielt hatten, die wären gar nicht in der Lage gewesen, auf Tour zu gehen. Ne? Zum Beispiel Gastronom Didi Marz, der konnte nicht weg. Gesungen hat die Single übrigens Wolf Mahn, der vor kurzem zu Gast im Musiknachmittag im Domradio war.
Ja, der wäre natürlich in der Lage gewesen, auf Tour zu gehen. Das wollte man nicht so stehen lassen. Ja.
Ja.
Also, aber ich glaube, die hatten alle keine richtige Lust darauf, auf das Thema. Und wir waren damals zur gleichen Zeit im Studio und arbeiteten an einem Album mit unserer Gruppe Neue Heimat, die aber noch gar nicht so hieß. Und dann wurden wir gefragt, ob wir nicht zu diesem Hit Ich baue dir ein Schloss ein Album rausbringen wollten. Und wir waren damals sehr naiv und dachten, okay, Namen sind Schall und Rauch, nennen wir uns doch einfach Neue Heimat. Und so kommt es, dass auf dem allerersten Album, das ich gemacht habe, Wolf Mahn einen Song singt. Das ist schon eine recht bizarre Geschichte, ja.
Und dann folgten goldene Schallplatten, die Goldene Europa für Sehnsucht und Tourneen. Zum Beispiel war der auch in der DDR, habe ich gelesen.
Ja, das war wirklich großartig. Es gibt also, sagen wir mal so, in all diesen Jahren gibt es zwei Geschichten, was das Konzertleben angeht, die ich nie vergessen werde. Das eine war das Konzert damals gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf mit den Hosen, mit Rio Reiser, mit Bapp und Grönemeyer,
alle, die dabei waren.
Und die anderen Konzerte waren natürlich die Konzerte in der DDR. Das war damals schlag mich tot. Auf jeden Fall, wir waren ja zweimal da. Und die letzte Tour, das war die Rockpoeten-Tournee, die war im August 1989. Also in einer Zeit, wo man merkte, in diesem Land ist irgendwas im Gange. Es waren unglaubliche Tage, die wir da verbracht haben. Und so ein Stück wie Ich will raus, da zu singen und diesen Schrei abzulassen, und dann zu sehen, was dann passiert, das war einfach überwältigend. Also das hat ja da eine ganz andere Bedeutung gehabt als hier. Also hier im Westen war das Stück in den Knast-Hitparaden ziemlich hoch platziert, in den Hitparaden.
Tatsächlich.
Aber im Osten kursierte das wirklich auf Kassetten und war die Hymne der Ausreisewilligen.
Ah. Und wie kam es zur Begegnung mit Status Quo?
Ja, das war sehr schön. Da hatten wir die Gelegenheit, im 1999 die Nokia Night of the Proms zu spielen. Das Tolle an dieser Tournee war eigentlich eine Fahrt von München nach Erfurt. Das war großartig, weil ich werde nie vergessen, wie wir unterwegs waren im Bus. Da habe ich diese beiden Männer, die bis jetzt für mich immer nur die Stimmungskanonen des Rock'n'Roll waren, auf einmal ganz anders kennengelernt. Und wir sprachen über Schicksale und was das mit uns macht. Und dann brachte mich Francis Rossi auf dieses Buch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Und er erzählte mir und war also völlig begeistert von diesem Buch. Und ich habe mir dann diese Bücher geholt. Und ich war hin und weg.
Was hat dich fasziniert?
Antworten auf Fragen zu geben, den ich so nie in einer Kirche vernommen habe. Das sind tolle Bücher. Sie sind nicht der Weisheit letzter Schluss, aber sie sind auf jeden Fall eine Möglichkeit, zu Erkenntnissen zu gelangen. Es gibt noch andere, aber das hat mich sehr beeindruckt. Und vor allen Dingen hat mich das wirklich umgehauen, diesen Tipp von Francis Rossi zu bekommen. Also das,
richtig.
Das ist schon
von denen man eigentlich hauptsächlich Rockin' All Over the World erwartet, ne?
Ja. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass diese Menschen nicht zwischen ihren Ohren auch noch ein Gehirn haben. Ne?
Und eine Menge Humor.
Und sehr viel Humor, ja, das kann man eigentlich sagen.
Purple Schulz beim Musiknachmittag im Domradio. Heute ist er 56 Jahre alt, aber das verschmitzte Lächeln, Kreativität ohne Ende und vielleicht darf ich das sagen, sogar sowas Verspieltes hast du immer bewahrt.
Ja, das ist jetzt bei diesem Album vor allen Dingen wirklich so gewesen. Ich habe immer, wenn ich abends ins Bett gegangen bin, gedacht, ich habe Feuer gemacht, uga, uga, uga.
Wenn also, man den Text auf dich bezieht, bist du ganz schön stolz, auch auf das, was du erreicht hast in all den Jahren.
Das würde ich so jetzt nicht unbedingt sagen. Da bin ich jetzt stolz. Ich laufe jetzt nicht mit stolz geschwellter Brust irgendwo hier unten am Dom auf und ab. Ich bin einfach unfassbar dankbar dafür, dass ich das, was ich mein Leben lang gemacht habe, heute immer noch machen kann. Und dass ich in der Zeit auch nicht einmal Hunger haben musste. Es hat immer geklappt irgendwie. Es gab wahnsinnig toll laufende Jahre. Es gab Jahre, die waren nicht so dolle, aber ich habe immer das machen können, was ich machen wollte. Und das ist ein Riesengeschenk.
Und jetzt im eigenen Studio, mit eigener Band, auch wahrscheinlich freier als je zuvor.
Ja, mein Studio ist ja so klein, dass die alle gar nicht gleichzeitig spielen können. Die müssen ja alle nacheinander spielen. Und ja. Vor allen Dingen alle Leute, die irgendwie auch nur ein Hauch größer als 1,72 Meter sind, die haben da schon leichte Probleme mit der Körperhaltung.
Ja.
Also Andreas Hardegen von Basta hat die ganz, ganz tiefen Töne hinten am Schluss von Ich hab Feuer gemacht gesungen. Und bei dem passte wirklich nur noch ein DIN A4-Blatt zwischen Schädeldecke und Studiodecke.
Oh, jetzt wissen wir, warum das kleine Weltstudio heißt.
Ja, das ist zum Beispiel einer der Gründe dafür. Aber es ist wunderschön, wenn man einmal unten drin ist, hat man keine Lust mehr rauszugehen und es macht einen unglaublichen Spaß darin zu arbeiten, weil obwohl es klein ist, hat man nicht das Gefühl, dass es eng ist, weil ich habe sehr, sehr viel mit Lars gearbeitet, da wird zwar jeder Studiopurist sagen, das geht ja nicht, Reflexion und so was, aber das ist herrlich und wir haben auch alles da unten aufgenommen, ob das Schlagzeug war, die Streicher, was auch immer, wir haben es da unten auch abgemischt und es ist so und nicht anders geworden.
Gleich vor den Toren Kölns wohnt er. Purple Schulz, mein Gast.
Mit Blick auf den Dom. Das war Voraussetzung, da überhaupt zu bauen.
Ehrlich?
Ja.
Ja. Mein Gast heute in der Sendung Purple Schulz. Und drehen wir mal die Zeit zurück und stellen wir uns mal Purple vor vielen Jahren auf der Schulbank vor. Mhm. Mhm. Gymnasium am Hansaring. Hatte besucht.
Ja, aber auch nur ein halbes Jahr. Aber ich war auch auf einer Schultournee durch Köln. Sehr früh auf Tournee. Ja.
Und ein Lehrer hat dich ganz besonders fasziniert, Kurt Holl.
Ja.
Letztes Jahr ist er zum alternativen Kölner Ehrenbürger ernannt worden.
Da habe ich mich sehr drüber gefreut, ja.
Für sein Engagement für Sinti und Roma in Köln.
Ja, habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Vor allen Dingen, weil ich kenne ja nun wirklich Kurt noch damals aus der Zeit, da war ich 17, 18 Jahre alt an der Schule und da wurde ihm staatlicherseits bescheinigt, dass er charakterlich nicht geeignet sei für den Lehrerberuf.
Hoch.
Ja, das war ein Fall vom Berufsverbot, gegen den wir damals an der Schule auch Sturm liefen. Wir hatten Unterschriften gesammelt, wir hatten Flugblätter verteilt und dann gab es auf einmal einen Tag, an dem die Polizei im Unterricht erschien und ein Mitschüler von mir vor versammelter Klasse die Personalien aufnahm und die Tasche durchsuchte. Und zwar mit der Begründung, es läge eine Bombendrohung vor.
Da ging es ja richtig zur Sache.
Da ging es richtig zur Sache. Und wir haben natürlich wirklich empört daraufhin eine Vollversammlung im Foyer der Schule durchgeführt in der ersten großen Pause. Und da war aber so wenig Empörung und Resonanz seitens unserer Mitschüler da, dass ich mir nur gedacht habe, nee, das mache ich nicht mehr mit. Also da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Also wir engagieren uns hier ohne Ende und dann kommt nichts zurück. Und ich habe seit diesem Tag die Schule nicht mehr betreten. Und ich bin dann nur noch jobben gegangen und habe alles Mögliche gemacht. Ich habe bei der GEZ gearbeitet, ich war in der Druckerei beschäftigt, ich habe Buchhandel gemacht und mein Weg führte mich dann über 1000 Ecke, sogar Hertie Warenannahme habe ich gemacht, als es noch Hertie gab. Ja.
Ja.
Da habe ich dann so tote Rehe in die Feinkostabteilung getragen oder mal eine Tonne Mayonnaise irgendwo.
Klingt nach Maloche.
Das war dann auch Maloche. Aber irgendwann landete ich dann in Europas erstem Comic-Kaufhaus, Taschencomics auf der Benesis-Straße, Das hat mir super Spaß gemacht in der Zeit und es hat mir auch ermöglicht, immer weiter Musik zu machen. Also weil es war eine Halbtagsbeschäftigung, nebenbei habe ich natürlich immer Musik gemacht und dann habe ich ja zwischendurch noch hier in Köln die Stadtrevue mitgegründet, 1977 war das.
Die Stadtzeitung, Kölns erste
Stadtzeitung. Kölns allererste Stadtzeitung, ja.
Das wusste ich auch nicht.
Stadtrevue, Musikredaktion und ganz am Anfang Vertrieb.
Wenn ich im Hansa-Gymnasium gewesen wäre, hätte ich immer das Problem gehabt, dass genau gegenüber Kölns bekanntester Plattenladen ist.
Ja, aber das war schon klasse. Das war für uns schon irgendwie wie das Paradies auf Erden, wenn man da reinkam und man sah alles an Schallplatten, was es gab.
Und was man haben wollte.
Ja.
Ich wäre da jeden Mittag reingegangen nach der Schule.
Ja.
Zum Schluss würde ich gerne noch einen ausgeben. Der Musiknachmittag ist ja ein Radio-Wunschkonzert.
Um die Zeit schon?
Ja, einen musikalisch einen ausgeben.
Aha,
weil die Hörer können sich Musik wünschen. Warum nicht mein Gast?
Dann wünsche ich mir von Christina Lux von ihrem Album Playground den Titel Embrace.
Purple Schulz, 40 Jahre auf der Bühne, 30 Jahre nach Sehnsucht und frisch wie immer, so und nicht anders, das neue Album. Die ersten zwei, die jetzt anrufen und sich Musik wünschen, gewinnen eine neue handsignierte CD. So und nicht anders. 0221 25 8860. 0221 25 8860. Purple, schön, dass du immer mal wieder vorbeischaust.
Ich war froh, dass ich hier sein durfte.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Jo.
Danke.
Bis dann. Tschüss.